Was ist das für eine Welt, wenn die Tagesschau fast die Hälfte der Sendezeit, ja nur fast eine Viertelstunde, über die Fußball-Weltmeisterschaft einer Verbrecherorganisation berichtet, die Tageszeitung auch auf der ersten Seite, als ob es noch nichts anderes als Fußball gibt. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Ja, ich wünsche Ihnen und den Zuhörern eine schöne Woche. Ja, die sind froh, mal was ganz anderes berichten zu können, auch wenn es auch schiefgegangen ist, die ganze Geschichte. Das konnte man natürlich zu Beginn der Veranstaltung an dem Tag nicht ohne weiteres erkennen.
Hm. Na, trotzdem, nach welchen Prioritäten suchen Zeitungsmacher, überhaupt Medienmacher, die Aufmacher, die Schlagzeile? Nach der Popularität oder nach der vermeintlichen Wichtigkeit?
Sie mischen es, versuchen irgendetwas zu treffen. Oftmals gerät das ganz schief, also ist auch von der Tagesform abhängig. Beim Fußball glauben sie zumindest, dass ein Großteil der Leute letztlich doch davon ein bisschen elektrisiert ist und dass da eine hohe Aufmerksamkeit ist. Natürlich, wenn man als Zeitung beispielsweise einen Tag später erscheint, nachdem das nachmittags alles oder späten Nachmittag stattgefunden hat, dann ist das schon eine lange Zeit hin. Da muss man überlegen, ob das so ist. Und schauen Sie mal, wir haben ja in der großen politischen Debatte ja schreckliche Vorgänge letzte Woche gehabt und heute steht ein Ultimatum an. Da den Fußball allzu hoch zu hängen, zumal man auch weiß, dass das, sagen wir, doch ein enttäuschendes Resultat war, in jeder Hinsicht, vielleicht sogar symptomatisch für die Situation in Deutschland, eigentlich gute Voraussetzungen, siegreich zu sein, im Kopf nicht richtig klar, schon haben sie verloren gegen eine mittelprächtige Mannschaft. Und so ist das ein bisschen, glaube ich, in großen Politik und da schiebt man einfach diese Dinge ein bisschen dahin. Also eine ernstzunehmende Zeitung macht das natürlich nicht.
Wie ernst kann man Horst Seehofer nehmen? Jedem sollte ja klar sein, jedem Kind, dass es um die Wahl in Bayern geht und dass die natürlich Angst haben vor dem Verlust der absoluten Mehrheit der CSU im zugegebenermaßen großen und wichtigen Bundesland, aber es ist eben nur ein Bundesland in dieser Bundesrepublik Deutschland und es könnte ganz Europa destabilisieren. Oder ist das nur Trommeln auf einem Blechfass?
Nein, das kann das bisschen Trommel auf der Brust, ja, wie im Dschungel. Der hat schon was davon, aber im Großen und Ganzen ist die Krise da und die ist herbeigeredet ohne Not. Die objektiven Hintergründe sind andere. Die Zahl der Zuwanderer schrumpft. Das heißt, wir sind in einer ganz anderen Situation, als es noch vor 2-3 Jahren der Fall gewesen ist und können in der Situation selbstverständlich mit ein bisschen Vernunft die Dinge auch besser lenken. Aber dazu braucht es Vernunft. Dafür ist Horst Seehofer nicht bekannt. Wir haben ja schon mehrere Pirouetten verschiedenster Art gehabt in der Vergangenheit mit ihm. Oftmals auch aufgeblasene Geschichten, die am Ende nur noch ein bisschen warme Luft waren. In diesem Fall geht die CSU mit ihm zusammen mit Blick auf die bayerische Wahl ganz schön weit. Sie wollen den Skalp von Merkel, das heißt, sie glauben dem rechten Wähler, der zur AfD abwandert, wenn sie ihnen das präsentieren, dass sie dann gewählt werden. Das ist alles Unsinn. Das heißt, sie sind in einer verzweifelten Lage, aber sie machen sie noch schlechter. Und für Deutschland, für Europa ist das fatal. Das heißt, eine stabile Regierung, eine vernünftige Regierung, was nicht ganz einfach in dieser Zeit ist. Wir haben ja viele unvernünftige Regierungen, nicht nur in Amerika, aber auch in Europa inzwischen, wäre ganz wichtig gewesen für Europa. Und das zu riskieren, ist natürlich fast kriminell, würde ich sagen. Da ist auch nichts entschuldigt mit Landtagswahl oder mit irgendwelchen Dingen. Natürlich ist es noch nicht so weit. Und Angela Merkel ist eine erfahrene Krisenmanagerin, auch im Verhältnis zur CSU. Uneitel, was sehr wichtig ist, sonst hätte sie den Seehofer sofort rausgeschmissen. Aber es kann schon passieren, dass ihm heute der Stuhl vor die Tür gestellt wird, falls die CSU im letzten Augenblick nicht noch die Kurve kriegt.
Selbst charmante und intelligente Schriftsteller plädieren jetzt für einen Patriotismus oder für einen speziellen liberalen Patriotismus. Ich weiß gar nicht, wie das zusammengehen kann. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt wieder diesen Nationalstolz. Bei der Fußball-WM wird es deutlich. Was machen wir nun mit diesen Ländern, mit diesen Nationen, auch mit diesem Nationalstolz, der ja irgendwie drinsteckt? Lässt sich das durch Fußball irgendwie kanalisieren oder ist das grundsätzlich ein Krebsgeschwür, wenn man auf eine Nation, auf ein Land stolz ist?
Das ist ja keine Frage, dass man zu seinem Land ein sympathisches, positives Verhältnis hat. Patriotismus, wie er in der Politik missbraucht wird, und das ist Land auf Land ab üblich. Ich glaube, in Russland sind die Umfragen, dass 92% der Bevölkerung sich als Patrioten fühlen. Das ist sozusagen der Markenkern dessen, was Putin macht. Das ist aber an anderer Stelle. In Amerika versucht es Donald Trump ja genauso mit diesen Dingen. Das heißt, dahinter steht eigentlich nicht der Patriotismus, sondern der Nationalismus als treibende Kraft, eine zerstörerische Kraft. Ich erinnere nur mal an die deutsche Geschichte, als das erste Mal der Nationalismus so eine große Rolle spielte, war der Erste Weltkrieg. Danach hat Deutschland einen Großteil, einen bedeutenden Teil zumindest seiner Territorien verloren. Das hat nicht gereicht. Dann hat man nochmal die Nazis gewählt. Dann gab es viel Patriotismus. Dann gab es wieder einen Krieg. Dann ist Deutschland nochmal geschrumpft worden. Und wir alle waren wunder, dass es überhaupt sich wieder berappelt hat. Also das dritte Mal wird uns das nicht gelingen. Das heißt, ich will nur sagen, es ist eine zerstörerische Geschichte und wir hatten eigentlich aus einem Europa, das sich sehr positiv entwickelt hatte in den letzten Jahrzehnten, eigentlich lernen müssen, dass wir es nur gemeinsam können. Und da sind wir schon wieder bei der deutschen Politik, das, was der Seehofer macht. Wie gesagt, die Zahlen, alle Fakten sprechen gegen den er erzählt, aber er wird festhalten, weil er natürlich hier glaubt, taktisch die Entwicklung für sich nutzen zu können. Und das ist eine Situation, die für uns alle fatal ist. Wenn die CSU aus der Regierung geht, kann die Merkel, falls die CDU zu ihr steht, das ist nicht ganz klar, da gibt es ja auch unterschiedliche Leute, die einen bekennen sich zu ihr und sagen, das können wir uns gar nicht leisten, dass die CSU uns auf der Nase rumtanzt. Andere sind da vielleicht zurückhaltend, da wollen sie auch loswerden. Denken Sie an den berühmten Herrn Spahn, den man da überall durchreicht. Der sitzt ja lieber mit Herrn Dobrindt und Seehofer in einer Reihe zusammen als mit anderen. Aber falls es ihr das gelingt, kann sie versuchen mit den Grünen zusammen. Das wäre dann eine proeuropäische Partei, was vernünftig wäre. Denn wir wissen, wenn wir dicht machen, werden die Italiener, die Leute, die da kommen, nicht mehr registrieren, sondern einfach durchreichen. Das heißt, die Flut wird viel stärker sein als vorher. Das weiß aber auch jeder, der sich damit beschäftigt. Aber den Leuten versucht man, was anderes weiß zu machen. Nur um taktisch vielleicht sich besser zu positionieren in einer Landtagswahl.
Wollen wir mal über Kim und Donald reden?
Das fällt uns ja fast gar schwer, sagen wir, angesichts der Weltereignisse hier in Deutschland. Also ja. So eine Randerscheinung wie Kim und Donald, die zwei Freunde.
Ja. Manchmal kommt ja der Narzissmus, könnte ja auch Menschen zugutekommen. Das, was die beiden in ihrer Art und Weise da ausgehandelt haben, könnte ja zumindest den Leuten, die unter der Diktatur leiden, etwas helfen, weil es vielleicht etwas Entspannung gibt. Kann man auch da was Positives rausziehen aus dieser
Einigung? Ja, ich habe mit Ihren Herrn Hucke schon das letzte Mal darüber gesprochen, der übrigens Ihre Abwesenheit gut genutzt hat und ordentlich die Dinge gemacht hat. Also wir sind ja sehr froh, dass Sie wieder da sind und wieder gesund sind. Aber da haben wir uns schon mal über Konfuzius unterhalten, der sagt, in jedem Schlechten ist auch was Gutes. Das ist mir ein bisschen zu einfach bezogen auf diese Dinge. Erstens stellt man fest, der Kim, der kleine Raketenmann, wie ihn Donald Trump genommen hat, hat den Trump an beiden Ohren über den Tisch gezogen. Das heißt, er hat ihm überhaupt nichts zugesagt, was konkret ist. Donald Trump brauchte aber diese Bilder für seinen Wahlkampf im Kongress, damit er sozusagen eventuell eine Chance auf eine Wiederwahl hat. Das heißt, das war ihm völlig egal, was da rauskommt. Er wollte es ganz groß rausposaunen und verkaufen. Und wenn man es vergleicht zu dem aufgekündigten Abkommen mit dem Iran, ist es nahezu gar nichts. Also im Verhältnis zu diesem Abkommen, das Obama ausgehandelt hatte und das letztlich den Iran doch ziemlich eingefesselt hat und eingebunden hat, und die Möglichkeiten, eine Atomwaffe zu entwickeln, verringert hat. Kim wird seine Atomwaffen nicht aus der Hand geben. Da wäre er ja beklopft. Das macht er nicht. Weil natürlich das die einzige Chance ist, dass er ernst genommen wird. Sobald er sie nicht mehr hat, wird das Regime weggeputzt. Das hat ja schon ein Berater von Trump gesagt. Wir machen da die libysche Lösung. Das heißt, aufhängen, erschießen und dann zuschauen, wie das Chaos übers Land kommt. Ich will nur sagen, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie jemand versucht, medial genau das Gegenteil von dem zu verkünden, was tatsächlich vorgefallen ist. Ist in der Geschichte nichts Neues, das haben schon die Pharaonen gemacht. Die haben Kriege verloren und dann in Stein gemeißelt, große Erfolgsgeschichten. Und die haben sich eben überliefert hierher und die anderen Geschichten nicht so sehr. Das ist aber durchsichtig heutzutage. Es gibt glücklicherweise die sogenannte Lügenpresse und die Berichterstattung, die sagen, hallo, da hat substanziell nichts stattgefunden. Und insofern hoffe ich auch, dass selbst in Deutschland diese Debatten, die jetzt im Augenblick laufen, dass die am Ende auch einer Analyse unterzogen werden, wo viele Menschen verstehen, da wird mit ihnen und ihren Emotionen gespielt. Es gibt natürlich Lösungen für das Thema, die jenseits von diesem Konflikt sind.
Keine rosige Weltlage und da hilft nur Brot und Spiele und die haben wir derzeit, Brot ja ausreichend und Spiele ja auch noch die nächsten Wochen.
Naja, ich komme jetzt wieder darauf mit dem Fußball, das eine, man kann immer mal ein Spiel verlieren, aber ich glaube, wie man es verliert, ist schon interessant. Also es gibt ja gar keine Frage, dass von der Substanz her die deutsche Mannschaft deutlich besser ist als die mexikanische. Sie hat trotzdem verloren, weil es im Kopf nicht hingehauen hat. Die Leute waren nicht motiviert. Man hatte ja schon von Anfang an, in den ersten 10 Minuten, das Gefühl, die die einen sind bissig, hungrig, etwas zu reißen, während die Deutschen so gerade mal so gelaufen kamen. Nicht immer rechtzeitig, sag ich mal, wie man gesehen hat, auch bei den mehreren Chancen, die die Mexikaner hatten. Das heißt, da ist jemand mental gar nicht mehr in der Lage, Sieger zu sein. Das hat natürlich damit zu tun, dass ein Teil der Mannschaft schon mal Weltmeister war. Das heißt, dass man nicht mehr diesen Hunger hat, diesen Titel zu holen, sondern sagt, na ja, gut, selbst wenn wir hier rausfliegen, bin ich ja gar nicht so schlecht gestellt. Und das ist etwas, was sich auch auf die Gesamtgesellschaft übertragen lässt. Solche Vergleiche sind immer ein bisschen gefährlich, gewagt. Aber Deutschland glaubt sich in einer Situation, auch mit diesem nationalistischen Kurs, wir sind allein in der Lage, das Ganze zu machen und das wird viel besser. Nein, das wird schlechter. Wir haben eine sehr lange Phase, gute Entwicklung nach dem Krieg genommen. Man kann sie auch vergeigen, schauen Sie nach Britannien. Die haben den Brexit, wissen sie immer nicht, wie sie das hinkriegen. Und was da eigentlich mit ihrer Wirtschaft passiert anschließend, sagen wir, die machen es einfach, die Leute inzwischen. Es ist schon zum Teil jede Menge Dummheit in dieser Welt.
Sagt Sergei Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche und bis zum nächsten Montag.
Sie sind ja wirklich ganz schnell und dem BND und sein, das geht ja gar nicht, haben Sie hier einfach ins Kart gedrückt, weil es Österreich ist.
Ja, ach, so ein kleines Land. Nee, weiß ich nicht. Österreich und BND, besprechen wir nächste Woche.
Vielleicht bläst sich bis zum nächsten Mal auch dieser Konflikt auf, dann können wir drüber reden. Alles klar, ich wünsche uns Zuhörern eine schöne Woche.
Bis dann, tschüss.